Wir wollen heute weitermachen mit den messianischen Prophetien. Wir hatten letztes Mal uns schon mit dem Buch Jesaja beschäftigt und wollen uns heute mit dem Leiden des Herrn beschäftigen, gemäß Jesaja 52, Abvers 13. Ich möchte den Abschnitt vorlesen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Also dieser Abschnitt, zu dem eben auch Jesaja 52 ab Vers 13 gehört, beschreibt das Leiden des Knechtes Gottes. Es wird schon am Anfang hier betont, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Also es wird vorweggenommen, welche hohe Stellung dieser Knecht haben wird, auch wenn in Vers 14 uns gesagt wird, dass viele sich über ihn entsetzten. Die Menschen haben sich über ihn entsetzt, als er hier bei seinem ersten Mal auf der Erde war, als er gelitten hat, heißt es hier, sein Angesicht war entstellt. So sehr, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Also so hat man ihn misshandelt, dass sein Angesicht entstellt wurde, dass das wirklich auch zum Entsetzen wurde. Auf der anderen Seite wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Wir sehen auf der einen Seite die Verachtung, die er durchgemacht hat, als er gelitten hat. Wir sehen aber auf der anderen Seite dann, wie die Könige verstummen. Könige, die, weil sie ja so mächtig sind, eigentlich nicht verstummen vor irgendwelchen Menschen, weil sie ja über die Menschen gesetzt sind, Sie werden vor dem Messias, vor Jesus Christus, werden sie verstummen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Es wird die Botschaft verkündigt, die Botschaft vom Evangelium wird in die ganze Welt getragen, und sogar Könige werden diese Botschaft hören und wahrnehmen. Jetzt haben wir den Übergang zu Kapitel 73, da heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Das zeigt uns schon, die Verkündigung, die mit dem Knecht Gottes, mit dem Leiden des Knechtes in Verbindung steht, sie wird nicht angenommen werden. Der Dienst des Herrn selbst wird nicht angenommen werden, er wird abgelehnt werden. Das zeigt uns schon dieser erste Vers von Kapitel 53. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Auch das zeigt nochmal den niedrigen Ursprung des Messias auf. Die Familie wird eine niedrige Familie sein. Er wird unter ärmlichen Bedingungen aufwachsen, aus dürrem Erdreich, wie hier gesagt wird. Und dann wieder die Aussage, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er kam nicht als König mit Herrlichkeit, die sichtbar war auf dieser Erde. Seine Herrlichkeit war da, aber sie war versteckt. Sie wurde von den Menschen nicht wahrgenommen. Nur wenige haben ihn als den erkannt, der er wirklich ist, der Messias, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Vielmehr, der Anblick gefiel ihnen nicht. Und entsprechend wieder in Vers 3 die Verachtung. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, als er den Weg des Leidens einschlug, da verließen ihn alle, auch seine Jünger verließen ihn. Er war verlassen von den Menschen. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Also das ist ganz klar ein Bekenntnis. Das Bekenntnis des Volkes Israels zu einem Zeitpunkt, wo sie erkannt haben, wer der Messias ist. Denn es wird ja rückblickend gesagt, verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Also das Volk Israel bekennt hier, wir haben ihn nicht geachtet, wir haben ihn nicht wertgeschätzt. Und solch ein Bekenntnis, das ist ein Bekenntnis, das das Volk Israel geben wird in den letzten Tagen vor der Wiederkunft des Herrn, wenn sie erkennen werden, dass sie ihn durchstochen haben, wie wir in Zacharja noch sehen werden, und ihm um seine Wiederkunft bitten werden, dann werden sie diese Dinge bekennen. Sie haben den Messias abgelehnt, sie haben ihn verachtet, sie haben das Angesicht vor ihm verborgen. Es geht weiter in Vers 4, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Was bedeutet es, dass der Messias die Krankheit des Volkes getragen hat? Es wird von Krankheit gesprochen, es wird von Schmerzen gesprochen. Die Krankheit des Volkes Israel ist die Sündhaftigkeit. Und Jesaja verwendet den Begriff auch tatsächlich so. Wenn wir ganz am Anfang von Jesaja gehen, dann können wir das sehen, dass er sagt, der ganze Mensch ist krank, vom Scheitel bis zur Sohle, ganz Israel ist krank. Und die Krankheit bezieht sich auf die Sünde, die das Volk kennzeichnet und durchdringt. Sie sind ein sündhaftes Volk und sind krank und sind voller Schmerzen, eine Folge der Krankheit. Und diese Krankheit hat er, der Messias, getragen. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das heißt, er hat die Sünde des Volkes auf sich geladen. Er ist den Weg des Leidens gegangen, um ihre Sünden zu tragen und zu sühnen. Das hat das Volk Israel nicht erkannt. Es heißt hier, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wie es oft eine Neigung des Menschen ist, wenn jemand leidet, dass man sagt, diese Person leidet, weil sie gesündigt hat. Diese Person leidet, weil sie bestraft wird. Auch das kann man heute von vielen Menschen hören, sogar von solchen, die nur einmal pro Jahr in die Kirche gehen, hört man solche Aussagen. Und hier beim Messias war es genau gleich. Sie haben angenommen, dass der Messias jetzt das alles durchmacht, weil er ein Lügner war, weil er ein sündiger, böser Mensch war. Und deswegen bekommt er jetzt die Strafe, die er verdient hat. So haben sie den Messias verkannt, der aus Liebe zu ihnen freiwillig gelitten hat, der aus Liebe zu ihnen freiwillig das alles durchgemacht hat. Das wird in Vers 5 erklärt: Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also es wird deutlich, es ist eine Strafe, aber es ist die Strafe, die die Israeliten verdient haben, das heißt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Und da wir die Heiden auch schon erwähnt hatten, nämlich in Kapitel 52 und sie auch noch mehrmals in Jesaja erwähnt worden sind und erwähnt werden, wird deutlich, dass es auch um unsere Sünde geht. Auch wenn hier das Volk Israel dieses Bekenntnis macht, wissen wir doch, weiß jeder Gläubige, der heute zur Gemeinde gehört, der an Jesus glaubt, dass der Herr Jesus auch unsere Sünden getragen hat, dass er auch für uns ans Kreuz gegangen ist und dass es nicht begrenzt war auf das Volk Israel. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir sehen hier, dass wir mit Schafen verglichen werden. Auch das Volk Israel natürlich wird mit Schafen verglichen, die in die Irre gingen. Es waren immer wieder solche vorhanden, auch im Volk Israel, die sich als Hirten angeboten haben, die behauptet haben, sie sind die Hirten, aber es waren nicht wirklich gute Hirten. Der Herr Jesus kam als der gute Hirte. Und wir sehen aber auch die Schafe auf der anderen Seite, die Schafe, die in die Irre gehen. Da heißt es, jeder wandte sich auf seinen Weg. Das heißt, jedes Schaf hat sich um den eigenen Weg gekümmert. Jedes Schaf wandte sich auf seinen Weg. Es hat sich nicht um den Weg der anderen gekümmert. Mit anderen Worten nennen wir das heute Egoismus. Die Schafe waren egoistisch. Jedes Schaf wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Obwohl das die Charakterisierung der Schafe war, hat der Herr unser aller Schuld auf ihn geworfen. Und da sehen wir, es ist Gnade. Keines dieser irrenden Schafe hat es verdient, aber der Herr ist aus Gnade gekommen und hat dieses Werk aus Gnade getan. In Vers 7 wird er jetzt selbst mit dem Lamm verglichen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Hier sehen wir, welche eine Liebe er gehabt hat. Er hätte allen Grund gehabt, seinen Mund aufzutun. Er hätte allen Grund gehabt, zu protestieren, weil er unschuldig war. Ja, wenn jemand Unschuldiges hingerichtet wird, die erste Reaktion ist natürlich zu protestieren. Ja. Heutzutage sagt man, okay, er nimmt einen Anwalt und versucht sich da zu verteidigen und vielleicht noch die Presse einzuschalten und so viel Lärm wie möglich zu machen, dass viele Menschen darauf aufmerksam werden, dass man unschuldig verurteilt wird, unschuldig hingerichtet wird, dass dann vielleicht da sich etwas ändert. Und das war auch beim Volk Israel so. Die Juden wurden wirklich sehr misshandelt in der Geschichte. Das war so, aber sie haben nicht stumm und still gelitten, sondern es gab dann immer welche, die sich gewehrt haben, es gab welche, die protestiert haben, es gab welche, die versucht haben, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie litten. Und somit kann sich dieses ganze Kapitel nicht auf das Leiden des Volkes Israels beziehen. Denn das Volk Israel war nicht wie ein Lamm, das seinen Mund nicht aufgetan hat, das zur Schlachtbank geführt wurde. Auch jetzt nicht. Ja. Wenn wir jetzt ins Israel-Museum gehen, nach Berlin oder in Israel selbst, in Museen, die sich mit dem Holocaust beschäftigen, dann sehen wir Anklage über Anklage gegen das Christentum, Anklage über Anklage gegen die großen Kirchen, die gleichgesetzt werden mit dem Christentum. Und es ist nicht eine Gesinnung, wie sie der Herr Jesus hatte, als er litt, eine Gesinnung, es auf sich zu nehmen, und die Bereitschaft für die anderen zu leiden. Und genau das hat der Herr Jesus getan, er hat den Mund nicht aufgetan. Er wusste, es ist ein Opfer, das er bringt. Er wusste, er leidet für die anderen, um die Erlösung zu bringen. Und so war er treu bis in den Tod, hat alles vollbracht, was nötig war, um uns diese wunderbare Erlösung bereitzustellen, zu ermöglichen und letztendlich, um sie uns auch zu schenken, indem er uns zu sich gezogen hat. In Vers 8, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer aber will sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also hier ganz eindeutig, er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, das heißt, er starb. Er ist in den Tod gegangen, er starb, sein Leiden führte letztendlich zum Tod. Und es wird nochmal betont, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Es war ein Gericht, es war eine Strafe, die ihn getroffen hat. Und in Vers 9, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Hier sehen wir, wie detailliert die Umstände seines Todes uns wiedergegeben werden. Natürlich wollten die Juden, dass er ganz unehrenhaft bestattet wird, dass er bei einem Gottlosen bestattet wird. Das war das, was die Juden im Sinn hatten. Er sollte wie ein Verbrecher behandelt werden, wie ein Verbrecher sterben, und entsprechend auch die Bestattung des Begräbnisses sollte das Begräbnis eines Verbrechers sein. Aber so geschah es nicht, sondern er wurde bei einem Reichen begraben, nämlich im Grab von Josef von Arimathäa wurde er begraben. Er hatte zu dem Zeitpunkt den Mut, um seinen Leichnam zu bitten, obwohl das sicher lebensgefährlich war, und hat ihn in sein eigenes Grab gelegt, sodass er wirklich das Grab eines Reichen bekam, obwohl er selbst doch arm war. Und auch hier sehen wir, dass man sowas nicht arrangieren kann. Wie manche sagen, dass Jesus Christus, er hätte zwar existiert, aber er hat alles so arrangiert, dass sich die Prophetien erfüllen. Hier sehen wir, dass es nicht möglich ist. Es werden die Umstände seines Todes beschrieben, nämlich hier und auch in Psalm 22, den wir schon gelesen hatten, werden uns Details beschrieben, die damals niemand voraussehen konnte. Und jemand Armes hat nicht die Mittel, so etwas zu arrangieren, denn wo soll er das Grab eines Reichen herbekommen? Es waren nur wenige Privilegierte, die solch ein Grab überhaupt bekommen haben. Und dazu kommt noch die Wut der Schriftgelehrten und Pharisäer, die natürlich das auch nicht wollten, sondern es heißt eindeutig, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, so sollte sein Begräbnis aussehen. Aber es kam ganz anders, nämlich genauso, wie es die Schrift vorausgesagt hat. In Vers 10 sehen wir, dass der Vater der Handelnde ist. Es heißt aber, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Dem Vater gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen. Es gefiel dem Vater, ihn leiden zu lassen. Da könnte man auch denken, was ist das denn für ein Vater? Ja, was ist das für ein Vater, dem es gefällt, seinen Sohn leiden zu lassen? Dem es gefällt, seinen Sohn zu zerschlagen? Es ist nicht ein Vater ohne Mitleid. Wir dürfen deswegen jetzt nicht denken, dass er Gefallen in dem Sinne hatte, dass er sich freut, jetzt leidet mein Sohn. Ja, er leidet und er freut sich über die Leiden. Das ist durchaus nicht der Fall gewesen. Der Vater hat auch den Sohn nicht verlassen, in dem Sinne, dass er ihm nicht durchgeholfen hat. Das sagt nämlich der Herr Jesus selbst, dass der Vater bei ihm ist, gerade in dieser Zeit, die er hier durch muss. Aber es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen, in dem Sinne, dass der Vater genau wusste, es handelt sich hier um ein Schuldopfer, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Und verlassen war im anderen Sinne sehr wohl, nämlich er war durch die Sünde getrennt. Und der Vater hat ihn wie ein Verbrecher behandelt. Als Richter ist er aufgetreten, als Richter hat er seinen Sohn praktisch dahingegeben. Und das müssen wir unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite natürlich das Mitleid, das ein Vater mit seinem Sohn hat. Das ist auch in dem Moment nicht ausgeschaltet gewesen. Wir haben auf der anderen Seite die Notwendigkeit dieses Schuldopfers, wenn überhaupt jemand gerettet werden soll. Und in dem Sinne war es eine Freude für den Vater. Deswegen gefiel es ihm, ihn zu zerschlagen, weil das Mittel sein würde, durch das viele Menschen gerettet werden. Das heißt, wir müssen immer diese beiden Seiten betrachten. Es war nicht etwas, was der Vater ganz kalt gemacht hat, ohne dass es ihm irgendetwas ausgemacht hätte. Nein, es war sein geliebter Sohn, den er hingegeben hat, den er geopfert hat. Aber es war auf der anderen Seite eben die Liebe zu uns Menschen, die ihn dazu bewegt hat, ihn hinzugeben. Deswegen heißt es auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die Liebe zum Sohn, die nicht ausgeschaltet war, auf der anderen Seite die Liebe zu den Menschen und auf der dritten Seite den gesamten Ratschluss Gottes, der natürlich beinhaltet, dass der Sohn auferweckt wird. Und von daher wusste der Vater natürlich auch, es war ein zeitlich begrenztes Leiden, das nachher zu einem viel besseren Ende führt. Deswegen heißt es auch hier, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Also er wird Nachkommen sehen, das sind natürlich nicht physische Nachkommen gemeint, sondern das sind die Gläubigen, die dann zu ihm gehören. Und er wird seine Tage verlängern, das ist eine Anspielung auf die Auferstehung und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Hier sehen wir dieses stellvertretende Prinzip. Der Knecht wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Das ist auch die Grundlage dafür, dass sie gerecht gemacht werden, dass er ihre Sünden getragen hat. Und dann bekommen sie nicht nur Sündenvergebung, sondern auf der anderen Seite auch die Gerechtigkeit Gottes ganz umsonst geschenkt, nämlich allein durch den Glauben. Dann Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Also nochmal, er wird einen Anteil bekommen unter den vielen, er wird sie als Anteil bekommen und er wird starke zum Raub erhalten. Und die Grundlage dafür ist, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat. Also hier wird es ausdrücklich gesagt, er ist gestorben. Und die Tatsache, dass er, nachdem er starb, einen Anteil bekommt von vielen und starke als Raub erhält, zeigt uns, dass er auch auferstehen wird. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen und hat die Sünde vieler getragen und hat für die Übeltäter gebetet. Auch im Neuen Testament wird das ausgedrückt, dass er viel zum Anteil bekommt und Starke als Raub erhält. Nur der Herr Jesus selbst drückt das etwas anders aus. Er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier sehen wir, Jesus bezeichnet diejenigen, die er bekommt zum Anteil, er bezeichnet sie als diejenigen, die du mir gegeben hast, diejenigen, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, die er ihm gegeben hat. Also diejenigen, die er auch als Herde erhält, die er führt, für die er sorgt, die er letztendlich zu sich zieht und sie sicher ans Ziel bringt, nämlich in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. So viel zu Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Wir schauen uns die letzte Stelle in Jesaja an, nämlich Jesaja 61. Ab Vers 1. Da ist es, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Diese Bibelstelle wird teilweise in Lukas 4 zitiert, und zwar vom Herrn Jesus selbst. Da heißt es Lukas 4, Abvers 16: Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es werden viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Also hier sehen wir, der Jesus kommt in seine Vaterstadt nach Nazareth und liest einen Teil dieser Prophetie vor aus Jesaja 61 und sagt: Das ist jetzt erfüllt. Das ist eingetroffen. Und das Interessante ist, dass er mitten im Vers abbricht. Er liest bis zum angenehmen Jahr des Herrn. Bis dahin liest er. Und die zweite Hälfte des Verses und den nächsten Vers lässt er weg, wo es heißt: Und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Denn bei seinem ersten Kommen hat er nur den Vers 1 und die erste Hälfte des zweiten Verses erfüllt. Das war das, was er bei seinem ersten Kommen erfüllte. Der Tag der Rache, der wird bei seinem zweiten Kommen erfüllt werden. Und all das andere, dass nämlich Israel wiederhergestellt wird, was auch in Vers 3 dann weiter ausgeführt wird, auch das wird erst bei seinem zweiten Kommen geschehen. Das heißt, er las nur das vor, was sich auf sein erstes Kommen bezieht, und sagt: Das hat sich jetzt erfüllt. Und wir sehen hier in der Reaktion des Volkes, dass sie ihn nicht akzeptierten. Sie haben gesagt: Ist dieser nicht ein Sohn Josefs? Er ist doch ein Sohn Josefs, er ist einfach einer von uns, er ist nichts Besonderes, er ist nicht der Messias, der Retter. Sie haben nicht an ihn geglaubt, und er sagt: Ich sage, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Ja, wenn Sie die Menschen jemanden kennen, der von klein auf hier gewesen ist, bei Ihnen gewesen ist, und auf einmal sagt er: Ich bin der Messias, ich bin der Retter, das hat sich jetzt erfüllt, dann stößt das sehr oft auf Ablehnung. Genauso geht es ja auch den Gläubigen, die in den Fußstapfen des Herrn wandeln. Die Familie der Gläubigen und die Freunde und Bekannte, die haben diese Person gekannt schon lange gekannt und auf einmal sagt diese Person, sagt jemand von uns zu ihnen, ihr müsst gerettet werden, ich wurde gerettet, ich habe das Heil gefunden in Jesus Christus und ich habe eine Botschaft, einen Auftrag von Gott, den ich euch verkündigen soll. Ja? Dieser Auftrag ist, diese Botschaft lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich bin von Gott gesandt, um euch zuzurufen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich bin ein Botschafter Gottes. Und auf solch eine Aussage erntet man Spott, Häme oder Unverständnis. Ja, es ist meistens die Ablehnung, die der Herr Jesus selbst erfahren hat in seiner Vaterstadt, die dann auch den Gläubigen entgegenschlägt. Wenn wir also das so erleben, dann wissen wir, der Herr Jesus hat es selbst erlebt. Er hat hier noch etwas weiteres ausgeführt. Er hat nämlich zwei Begebenheiten erzählt aus der Geschichte des Volkes Israels. Und welche Begebenheiten erzählt er? Er erzählt zwei Situationen, wo Nicht-Israeliten von Gottes Seite Hilfe erfahren haben. Nämlich die Witwe bei Zidon, erstens, war keine Israeliten und Naaman war auch kein Israelit. Und beide haben die Hilfe Gottes erfahren. Damit deutet er schon an, dass nachdem die Juden Israel abgelehnt haben werden, dass nach diesem Ereignis wird das Heil zu den Heiden gebracht. Das deutet er damit an. Er sagt es nicht so ganz frei und ausdrücklich, aber es kam an bei den Zuhörern. Ja, das war für einen Jude undenkbar, dass die Heiden solch eine Segnung von Gott bekommen und dass der Messias einen Auftrag für die Heiden hat, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo er das dann gesagt hat, dass Gott sich sehr wohl für die Heiden interessiert und auch einen Plan für sie hat, wie es ja auch schon damals war, das hat dazu geführt, dass sie dann gesagt haben, dieser muss sterben. Und so standen sie auf voll Zorn und wollten ihn praktisch töten, indem sie ihm von dem Berg hinunterstürzen, ja, die es ja bei Nazareth gibt, diese steil abfallenden Berge, wo man einen Mensch sehr gut runterwerfen kann, sodass er stirbt. So, das würde entsprechend erfüllt. Bei seinem ersten Kommen hat er sich gesorgt um die Gebundenen. Er hat sie frei gemacht. Ja, und wir haben beim Herrn Jesus verschiedene Dinge, die er getan hat diesbezüglich. Er hat auf der einen Seite solche, die wirklich zum Beispiel dämonisch gebunden waren, befreit von ihren Dämonen. Er hat solche, die unter Krankheit litten und geknechtet waren von der Krankheit, auch befreit von Krankheiten. Und auf der anderen Seite hat er natürlich die Grundlage gebracht, nämlich sein Erlösungswerk, dass diejenigen, die durch Sünde versklavt sind, unter die Sünde gebunden sind und darunter leiden und nach der Erlösung suchen und sich danach sehnen, dass sie befreit werden, dass sie gerettet werden und zur Freiheit der Kinder Gottes berufen werden. Die Rache ist dann der zweite Teil und da werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Er wird eben das zweite Mal kommen zum Gericht. Und da gibt es auch in Jesaja noch andere Stellen, die von seinem zweiten Kommen zum Gericht sprechen. Auch diese Stellen werden wir jetzt im Rahmen dieser Abhandlung nicht betrachten. Wir gehen jetzt zum Buch Jeremia über. Wer kennt eine messianische Prophetie im Buch Jeremia? Bitte Hand heben. Okay. Also eine Person in diesem Raum kennt eine messianische Prophetie im Buch Jeremia. Wer kennt eine Prophetie, eine messianische Prophetie im Buch Jeremia, die sich ganz klar nur auf das erste Kommen des Herrn bezieht? So, eine Person. Da können wir dann nachher drüber sprechen. Ich möchte jetzt Jeremia 23 aufschlagen. Ab Vers 5. Da ist es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So, hier haben wir eine messianische Prophetie, die sich aber auf beides bezieht, nämlich aufs erste und aufs zweite Kommen. Es wird dem David ein gerechter Spross erweckt. So etwas Ähnliches hatten wir ja auch schon in Jesaja. Er wird geboren werden als Mensch, als Nachkomme Davids. Und er wird als König regieren. Hier ist schon ein Sprung zum tausendjährigen Reich. Er wird weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist ein ganz besonderer Name, der gleichzeitig ein Bekenntnis ist. Das ist der Name, den man ihm geben wird, weil er, der Messias selbst, wird dafür sorgen, dass das Volk Israel ein gerechtes Volk sein wird. Und wir hatten das schon in Jesaja 53, dass der Knecht Gottes viele gerecht macht. Es kann allein auf der Grundlage des Werkes und der Gerechtigkeit des Knechtes Gottes, des Messias, geschehen, dass andere gerecht werden. Und deswegen werden sie bekennen und werden ihm den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Woanders können wir keine Gerechtigkeit finden. Wir können Gerechtigkeit nur in dem Werk des Herrn finden, und die gibt es nur auf seiner Grundlage, auf der Grundlage dessen, was er getan hat. Und wer irgendwie anders Gerechtigkeit versucht zu finden, der befindet sich auf dem Holzweg. Das ist ja das Bestreben der Menschheit. Sie versuchen, Gerechtigkeit zu finden, Gerechtigkeit aufzurichten, ohne den Herrn und ohne Gott. Und das sehen wir ja überall, wo es hinführt, was dabei rauskommt. Es kommt in Wirklichkeit Ungerechtigkeit dabei raus und nicht Gerechtigkeit, so gerecht man die Dinge auch oft darzustellen versucht. So, hier eine kurze Prophetie. Wir schauen jetzt noch ganz kurz, einfach wegen der Wichtigkeit, nochmal Jeremia 31 an. Jeremia 31, ab Vers 31, das ist ja das, was man sich so einfach merken kann. Und da hätte ich jetzt eigentlich mehr Rückmeldung erwartet. Zumindest diese Prophetie sollte bekannt sein. Jeremia 31, ab Vers 31, da heißt es: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit ihnen, mit dem Haus Israel, nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Was natürlich interessant ist bei dieser Prophetie hier, ist, dass wir die Grundlage, oder besser gesagt die Person, die die Grundlage für diese Prophetie schaffen wird, oder aus unserer Sicht natürlich geschaffen hat, nicht ausdrücklich erwähnt wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt so wenig sich gemeldet haben. Aber es ist ganz eindeutig, dass der Messias selbst das bewirken wird. Er ist die Grundlage für den neuen Bund. Der neue Bund wird eingeführt durch sein Blut. Er ist die Grundlage für die Vergebung, von der hier gesprochen wird, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Und er ist Grundlage für all die Segnungen, die hier beschrieben werden, die sich dann im tausendjährigen Reich dann voll entfalten werden. So, somit sind wir zeitlich schon wieder am Ende der heutigen Predigt angelangt. Wir hatten heute die wichtige Stelle in Jesaja 53, beziehungsweise ab Kapitel 52 schon, wo es um das Leiden des Messias geht, wo wir einfach sehen, wie detailliert sein Leiden vorausgesagt wird, wie es verglichen wird mit dem Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wird. Und aufgrund von diesem Kapitel ist es so eindeutig erkennbar, dass Jesus der Messias ist, dass man sich fragt, warum so wenig Juden das erkennen. Aber da passiert genau das, was Paulus uns gesagt hat, dass die Decke vor ihren Augen ist, dass sie verblendet sind und es einfach nicht sehen können, obwohl es ein Kind verstehen kann. Ja, wenn man einem Kind das vorliest und fragt ihm ja, von wem wird hier gesprochen, dann muss das Kind sofort sagen, das ist Jesus Christus. So, dann natürlich noch in Jeremia, hier der neue Bund. Und wir wissen, dass wir Teilhaber des neuen Bundes sind, dass wir selber diese Erlösung und Vergebung empfangen haben, dass wir so, wenn wir auf den Herrn vertrauen, dass wir allen Grund haben, beständig dankbar zu sein und eigentlich von Dankbarkeit überzusprudeln. Deswegen werden wir auch immer aufgefordert im Neuen Testament, seid dankbar. Ja, das ist der Wille Gottes für euch, seid dankbar. Wir müssen offenbar aufgefordert werden, dazu dankbar zu sein und das wieder uns vor Augen zu halten. Der Hauptgrund, dass wir dankbar sein können, ist das, was der Herr für uns getan hat. Aber wenn wir all die Segnungen und Verheißungen lesen, die uns in der Schrift gegeben werden, dann haben wir noch viele Gründe mehr, wenn auch die Grundlage für alles dieses Werk ist, das der Herr getan hat. Auf dieser Grundlage wird uns so viel geschenkt und so viel vergeben, dass wir aus dem Freuen und aus dem Dankbarkeit eigentlich aus der Dankbarkeit gar nicht mehr rauskommen sollten. Dass wir sagen müssten, ich freue mich beständig, ich freue mich alle Zeit, so wie es Paulus sagt, freut euch. Dass wir uns im Herrn freuen sollen und dass die Freude im Herrn unsere Stärke ist. Und das wünsche ich doch für uns allen, dass wir alle Umstände, die widrig sind, alles, was negativ ist, was versucht, uns runterzuziehen, uns die Freude zu rauben, dass wir von dem wegschauen. Es ist sicher da, wir sollen es auch vor den Herrn bringen, wir sollen es vor ihm hinlegen, aber dass wir davon wegschauen und auf den Herrn schauen, auf sein Werk und auf sein Wort, auf seine Verheißungen, auf seine Liebe zu uns, die so groß ist, die so grenzenlos ist, dass wir im Prinzip ja einfach sagen müssen, wir sündigen, wenn wir das nicht tun. Ja, wir sündigen, wenn wir diesen Geboten nicht nachkommen. Und wenn unser Becher nicht überfließt, ja, kann sich jeder fragen, fließt dein Becher über? Und wenn er nicht überfließt, dann haben wir nicht die richtige Herzenshaltung. Das muss sich jeder selbst fragen und das muss ich mich natürlich auch fragen. Und bestrebt sein, nach den Verheißungen zu schauen und auf die Verheißung zu vertrauen und uns zu freuen und dankbar zu sein. Denn Wenn wir uns fragen, was ist Gottes Wille, dann ist die Dankbarkeit da etwas ganz Wesentliches. Und lernen, dankbar zu sein, auch dann, wenn wir keinen Grund, menschlich gesehen, nach unseren Umständen, ja, nach den Umständen, wenn wir die anschauen und aufzählen, dann könnte manch einer sagen, ich habe keinen Grund, dankbar zu sein. Dann ist es wirklich gut zu lernen, die Gründe zu suchen in der Schrift, die wir haben, um dankbar zu sein und uns bewusst zu sagen, ich möchte dankbar sein, ich möchte das, was Gottes Wille für mich ist, möchte ich auch erfüllen, dem möchte ich entsprechen. Und damit möchte ich schließen.